SRF 2 Kultur.
Alle Jahre wieder warten christliche Hilfswerke mit Statistiken auf. Die Christen seien die am meisten verfolgte Religion. Wir haben nachgehakt, wie es zu solchen Statistiken kommt und können sie ein Stück weit relativieren. Dann eine kleine Reportage aus dem Libanon. Sie erzählt von der evangelischen Minderheit im Land. Die evangelische Kirche ist dort Heimatersatz für Schweizerinnen und Deutsche, die es der Liebe wegen in den Libanon gezogen hat. Kurz vor Weihnachten konnte man lesen, Christen seien die meistverfolgte Religionsgemeinschaft. Das wollen Statistiken zeigen, die von christlichen Hilfswerken angeführt werden. Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Wer die Situation aus anderer Perspektive betrachtet, bekommt auch andere Resultate. Antonia Moser hat mit Alexandra Kahle gesprochen. Sie ist Pressesprecherin von Amnesty International Schweiz. Die Menschenrechtsorganisation ist religiös ungebunden und weltweit aktiv.
Vor Weihnachten las man wieder, dass Christen die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft sei. Von Amnesty International hörte man nichts dergleichen. Wieso ist das so?
Das liegt sicherlich daran, dass Amnesty International anders arbeitet und keine globalen Statistiken über bestimmte verfolgte religiöse Gruppen herausgibt, wie es beispielsweise religiöse Hilfsorganisationen machen. Amnesty scheut sich extrem vor solchen globalen Statistiken, denn man sagt ja, je genereller, je globaler solche Zahlen, solche Statistiken sind, umso ungenauer werden sie auch.
Wie kann man denn sagen, dass sie ungenau sind? Wie kommt das zustande?
Ich möchte jetzt den anderen Hilfsorganisationen nicht Ungenauigkeit vorwerfen. Ich sage nur, dass Amnesty anders arbeitet. Viele Organisationen schauen sich ja einfach die Länderstrukturen an, beispielsweise Ägypten oder Nigeria, und stellen fest, dass Christen dort verfolgt sind. Und dann wird einfach hochgerechnet, wie viele registrierte oder bekannte Christen gibt es. Und dann werden diese Zahlen addiert. Aber das gibt natürlich ein ungenaues Bild, denn auch je nach Landesteil kann die Art der Verfolgung und Diskriminierung natürlich sehr unterschiedlich sein. Deshalb macht Amnesty das anders. Amnesty untersucht Einzelfälle und zeigt anhand von Einzelfällen und überprüften Zahlen und nach Interviews, wo genau welche religiösen Gruppen verfolgt sind. Das bezieht sich dann auch nicht nur auf Christen.
Jetzt haben Sie gesagt, verfolgt. Wie definieren Sie denn das Verfolgung oder Diskriminierung aufgrund von Religion?
Ich glaube, man muss grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen staatlicher Verfolgung und Diskriminierung. Das heißt, wo aufgrund von Gesetzen oder aufgrund der Verfassung bestimmte religiöse Gemeinschaften verboten oder diskriminiert werden. Das ist zum Beispiel in Pakistan der Fall mit den Blasphemiegesetzen oder in Algerien oder auch in kommunistischen Staaten wie China, Russland oder Nordkorea. Und dann gibt es natürlich eine Verfolgung und Bedrohung durch radikale Gruppen, Terroristen, Islamisten, Verbrecherbanden. Zum Beispiel die Drogenmafia oder Guerilla-Armeen in Peru und Kolumbien bedrohen auch Christen. Oder in Ägypten, in Nigeria werden religiöse Gemeinschaften, häufig auch Christen, von Islamisten oder Terroristen bedroht.
Kennen Sie denn auch Beispiele von anderen Religionen, also dass es eben nicht nur Christen sind, die verfolgt werden?
Man kann vielleicht generell sagen, dass da, wo Christen bedroht werden, in der Regel auch andere Religionsgemeinschaften bedroht sind. Die Christen werden immer als Beispiel genannt, weil sie natürlich mit über 2 Milliarden Anhängern die größte Religion der Erde sind. Aber wir stellen immer wieder fest, dass in jedem Land, wo Christen bedroht sind, auch andere Religionsgemeinschaften bedroht sind. Wir haben das Beispiel Myanmar, wo es eigentlich sehr viel positive Entwicklung gab im vergangenen Jahr, die Öffnung des Landes. Trotzdem werden dort im Staat Rakhine die muslimische Minderheit der Rohingyas verfolgt und inhaftiert. Also wir haben in ganz vielen Teilen der Erde verschiedene Religionsgemeinschaften, Religionsgruppen, die verfolgt werden.
Jetzt haben Sie viele Beispiele genannt. Ist man in Europa denn verschont vor religiöser Diskriminierung?
Leider sind wir in Europa gar nicht davon verschont. Also man muss auch wirklich aufpassen, dass man Religionsfreiheit nicht als Kampf zwischen den Kulturen definiert nach dem Motto, weil viele islamische Staaten Defizite in Sachen Religionsfreiheit haben, dass Christen immer die Opfer sind und Muslime die Verfolger. Gerade in Europa scheinen sich die Rollen manchmal zu verkehren. Amnesty International hat im vergangenen Jahr beispielsweise einen Bericht veröffentlicht über Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen in Europa. Dazu wurden Researcher nach Belgien, Frankreich, in die Niederlande, nach Spanien und auch hier in die Schweiz geschickt und haben anhand von zahlreichen Einzelbeispielen belegt, wie Musliminnen und Muslime aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit und ihres Glaubens massiv diskriminiert werden in Europa. Dazu gehört Diskriminierung in der Arbeitswelt, im Bildungsbereich, vor allem muslimische Frauen werden diskriminiert.
Sagt Alexandra Karle, Pressesprecherin von Amnesty International Schweiz, die Frage gestellt hat Antonia Moser. Zu einer christlichen Minderheit gehören auch die Evangelischen im Libanon. Sie halten auch enge Kontakte zu Schwestergemeinden in Syrien, sogar jetzt in Zeiten des Bürgerkriegs. Christina Caprez hat die evangelische Gemeinde in Beirut besucht. Bei Kaffee und Lebkuchen erfuhr sie mehr über das Leben der Menschen in dieser sehr speziellen Gemeinde.
Die libanesische Hauptstadt Beirut ist eine laute, lebendige Stadt. Überall wird gebaut und an vielen Ecken bieten fliegende Händler Waren feil, wie hier dieser Fischverkäufer. Die kleine Kirche in einer Seitenstraße des Hamra-Quartiers wirkt da wie eine Insel im hektischen Beiruter Alltag. Es ist Dienstagvormittag und während der Organist für die Andacht am Mittag übt, treffen sich im benachbarten Gemeindehaus gut 2 Dutzend Frauen zwischen 50 und 80 zu Kaffee und Kuchen. Von den 124 Gemeindemitgliedern sind nur 4 Männer.
Wie sind Sie da hier?
Ich habe meinen Mann in der Schweiz kennengelernt. Und wir haben dort geheiratet und sind da hingekommen, nochmal geheiratet. Und ich habe nur gerade gewusst vom Libanon, dass es da Zedern gibt.
So wie die 72-jährige Marlene Auschi aus Weinfelden sind die meisten Frauen hierher gekommen. Sie lernten ihre libanesischen Männer in den 50er oder 60er Jahren in Europa kennen und folgten ihnen in deren Heimat. Der aufblühende Libanon galt damals als Schweiz des Nahen Ostens. Doch nicht für lange. 1975 kam der Bürgerkrieg, der 15 Jahre lang dauerte. Die meisten Frauen blieben in dieser Zeit im Libanon, wie Lilo Masri, die Krieg noch aus ihrer Kindheit in Deutschland kannte.
Wir haben Schlimmes erlebt. Also alles Mögliche. Aber es waren immer wieder Menschen da, die für uns einstanden und uns geholfen haben.
Besonders die evangelische Kirche sei für viele Menschen im Krieg ein wichtiger Zufluchtsort gewesen. Mitten im muslimischen Westbeirut gelegen, suchten sowohl muslimische als auch christliche Nachbarn Schutz im Gemeindezentrum.
Es ist aufgeblieben die ganze Zeit. Und unten der Keller war offen für die Nachbarn auch und so weiter, wenn Beschuss war.
Bis heute bietet die Gemeinde Zuflucht, etwa wenn Frauen Gewalt in der Familie erleben. Sie ist aber auch ganz einfach ein Treffpunkt, wo sich Deutsche und Schweizerinnen mit anderen Frauen aus der Heimat austauschen können.
Man hat wie eine Art Familie, die da ist, und Sprache. Und sind alles nette Leute.
Der Pastor Jonas Weiß-Lange ist sich bewusst, dass viele der Anwesenden nicht in erster Linie der Religion wegen hier sind. Er ist denn auch nicht nur Pfarrer, sondern auch Sozialarbeiter. So hilft er manchmal in Deutschland aufgewachsenen Libanesinnen und Libanesen, die in die Heimat ihrer Eltern zurückkehren.
Da sind wir dann Anlaufstelle und können dann manchmal helfen mit, so komisch das klingen mag, mit einem Arabischkurs, weil die meisten, die in Deutschland aufgewachsen sind, zwar Arabisch reden, aber nicht lesen und schreiben können.
Oft versucht Jonas Weiß-Lange auch bei Eheproblemen zwischen deutschsprachigen Frauen und ihren libanesischen Männern zu vermitteln. Im Libanon gibt es kein ziviles Familienrecht, das heißt, alles, was die Familie angeht, liegt bei den 18 Religionsgemeinschaften, die im Land offiziell anerkannt sind. So arbeitet der Pastor häufig mit anderen Geistlichen zusammen.
Wenn es um eine Partnerschaft von einer Deutschen, welchen Glaubens auch immer, mit einem Schiiten geht, dass wir dann mit dem schiitischen Scheich zum Beispiel versuchen, das irgendwie wieder hinzubekommen.
Heute singen die Anwesenden ein Lied für ein Geburtstagskind. Dann verkünden der Pastor und seine Frau Nachrichten der Gemeindemitglieder in Syrien. Das Paar ist auch fürs Nachbarland zuständig. Bis letzten Sommer fanden regelmäßig Gottesdienste in Damaskus statt. Dann wurde die Reise zu gefährlich. Umso wichtiger ist es, den verbliebenen Gemeindemitgliedern Trost und Hoffnung zu spenden. Jetzt, zur Weihnachtszeit, in Form von Stollen und Lebkuchengebäck, das über mehrere Kontaktpersonen nach Damaskus gebracht wurde.
Und die Frau Muschitz hat es geschafft, über einen Fahrer ihnen dieses Gebet. Wow. Und zwar am Samstag vor dem dritten Advent, zu dem sie sich adventlich zusammensetzen wollten, zu ihr hinzuschaffen. Und wir haben auch mit der Frau Baba in Aleppo telefoniert. Da sind auch noch vier Frauen, die ausharren, eine 89-Jährige. Und sie sagt, die Versorgungslage ist sehr schwierig. Also wer Geld hat, kommt noch über die Runden. Aber es gibt eben kaum noch diese. Viele Ausgebombte sind in Schulen untergebracht und es hatte 7 Grad am Morgen.
Auch im Libanon ist die Angst vor einem neuen Krieg präsent. Vor einigen Wochen wurde der libanesische Geheimdienstchef ermordet. Es folgten Unruhen in verschiedenen Landesteilen. Bei der Weinfelderin Marlene Auschi weckte das böse Erinnerungen an den Bürgerkrieg.
Sobald man etwas hört, was jetzt passiert, denkt man, ja, man wüsste, wie es ist.
Haben Sie Angst, dass es wieder Krieg gibt? Da?
Ja, man denkt schon, und hoffentlich passiert nichts.
Die Reportage aus Beirut von Christina Capriz. Nächsten Sonntag nimmt sie unsere Kollegin dann mit in ein orthodoxes Kloster im Libanon. Heute ist der 6. Januar, Dreikönigstag oder Epiphanias. Damit endet in vielen Kirchen die Weihnachtszeit. In den meisten orthodoxen Kirchen geht das Fest erst morgen richtig los, weil in den Ostkirchen ein anderer Kalender gilt. So auch bei den Kopten. Judith Wipfler mit den Meldungen.
Zum Weihnachtsfest erhielten die Christen Ägyptens offizielle Glückwünsche auch von muslimischen Geistlichen des Landes. Der koptische Papst Tawadros erhielt letzte Woche Besuch vom Großimam der Al-Azhar-Universität Kairo und Scheich Ahmed Al-Tayeb. Die muslimischen Autoritäten gaben ihrem Wunsch nach Dialog und Frieden im Land Ausdruck und gratulierten herzlich zum Weihnachtsfest. Die Festgefühle der Christen Ägyptens halten sich derweil in Grenzen. Sie waren gegen den neuen Verfassungsentwurf, der ihnen zu muslimisch dominiert ist. Und der koptisch-katholische Bischof von Assyut forderte gegenüber Radio Vatikan sogar eine neue Revolution. In Griechenland sieht sich die orthodoxe Kirche zunehmender Kritik in der Bevölkerung ausgesetzt. Angesichts der sozialen Notlage vieler Menschen solle sich die Kirche stärker engagieren. Die griechisch-orthodoxe Kirche besitzt nach dem Staat am meisten Immobilien im Land. Kritiker fordern, dass die orthodoxe Kirche höhere Steuern als bisher entrichten solle. Widerstand regt sich auch gegen die Praxis, dass der Staat die Saläre der Geistlichen zahlt. Die demokratische Linke kritisiert die kirchlichen Privilegien am schärfsten. Ihr Sprecher Psarianos sagte, Suppenküchen und das Verteilen von Essen, das andere gespendet haben, reiche nicht mehr aus. Das sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nun fordert auch Bischof Felix Gmür eine Erklärung von den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der Pfarreiinitiative in seinem Bistum Basel. 160 Angestellte im Bistum Basel hatten die Pfarreiinitiative mit unterzeichnet. Sie erwartet nun nächste Woche einen Brief von ihrem Bischof. Die Initiative benennt Ist-Zustände im römisch-katholischen Pfarreileben, die mit römischen Maßgaben nicht in Einklang stehen. Sie äußert sich etwa kritisch zum Pflichtzölibat und gesteht Laien tragendere Rollen in der Kirche zu. Die Schweizer Bischofskonferenz hatte Stil und Anliegen der Pfarreiinitiative bereits abgelehnt. Nun soll es nächsten Sonntag in Chur zu einem Solidaritätsaufmarsch für die Initiative kommen. Der Bischof von Chur, Vitus Wanda, will dabei nicht anwesend sein. Ihre Hoffnungen für 2013 setzen Schweizerinnen und Schweizer eher in Familie und Freunde als denn in Gott. Das ergab eine Umfrage unter 7500 Menschen. Durchgeführt hat sie Swiss Future und weiterdenken.ch. Ehe, Familie und Partnerschaft seien demnach für 4 von 10 Befragten die wichtigsten persönlichen Hoffnungsträger. Auf Gott vertrauen aber doch 30% der Schweizer. Insgesamt blicken sie optimistisch in die Zukunft, vor allem was den hiesigen Lebensstandard betrifft. Die nationale Politik und Wirtschaft werden zuversichtlich betrachtet. Anders die globalen Aussichten. 7 von 10 Befragten rechnen international mit weiteren Verschlechterungen, etwa in der Wirtschaft.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.